Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, der geeinte Leib Christi. Paulus beschreibt den menschlichen Körper und nimmt ihn als Vergleich für die Gemeinde Christi, denn auch sie besteht aus verschiedenen Teilen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir heute wieder die Gelegenheit haben, miteinander über den Epheserbrief nachzudenken. Wir sind inzwischen in Kapitel 4 angekommen. Bevor wir da richtig einsteigen in das Thema, möchte ich noch kurz vorstellen, wer heute in dieser Runde bei mir ist. Und dann werden wir noch miteinander ein Gebet zum Beginn haben. Ich beginne zu meiner Linken, da haben wir die Annalena und den Raphael und zu meiner Rechten den Christian und die Diana. Ich selbst bin René und wir werden heute miteinander Epheser 4, wenn die Zeit es zulässt, bis Vers 16, 17 miteinander betrachten. Beten wir zunächst zum Beginn. Unser lieber himmlischer Vater, danke, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort aufzuschlagen und daraus zu lernen. Danke für all die Schätze der Wahrheit, der Erkenntnisse, die darin verborgen liegen. Und wir wollen dich bitten, Herr, der du dieses Wort inspiriert hast, dass du uns heute hilfst, die Schätze hier recht zu bergen, so richtig zu verstehen und so richtig anzuwenden für unsere heutige Zeit. Danke, Herr, für deine Begleitung, für deine Hilfe. Amen.
Amen. Amen.
Bevor wir einsteigen in Epheser 4, hätte ich eine grundsätzliche Frage, die uns helfen kann, zu dem Thema hinzuführen. Das Thema ist ja der geeinte Leib Christi. Es geht in dem Thema, das wir uns betrachten wollen, um Einheit, um ein gutes Miteinander. Jetzt sehen wir doch viel in dieser Welt und sicherlich auch an vielen Stellen in unserem Leben, dass leider die Einheit nicht so gegeben ist, wie wir uns das wünschen würden, dass vielleicht sogar eher Streit und offene Uneinigkeit da ist, Widerstreben da ist. Ich würde von euch gerne wissen, was ist denn der Grund dafür, dass wir so häufig mit Streit und Uneinigkeit zu tun haben?
Ich denke, oft ist es doch so, dass wir Konkurrenzdenken haben. Jeder möchte gern Sieger sein, Gewinner sein und manche ziehen das durch, koste es, was es wolle. Man ist in der Karriereleiter, will man hochsteigen und man ist bereit, auch ja, über andere rüberzufahren. Und ich glaube, das ist schon sicherlich ein Aspekt. Wenn jeder nur auf sich selbst schaut, dann kann es kaum eine Einheit geben.
Ja, und oft wird die Einheit auch versucht mit Gewalt und Egoismus und so zu erreichen. Und dann im Prinzip ist man nicht besser als der, den man anklagt, dass er für Uneinheit sorgt. Und am Ende hat man dann Krieg oder großen Streit.
Also eine gezwungene Einheit kann auch nicht das Ziel sein, ja? Es muss schon aus eigenen Stücken auch sein.
Jeder Mensch hat einen anderen persönlichen Hintergrund, je nachdem, wie er aufgewachsen ist, kulturell, sozial, aus welcher Familie man kommt. Und so ist auch das Denken unterschiedlich und auch die Prioritäten und die Weltanschauungen sind unterschiedlich. Und daraus entsteht fast automatisch auch irgendwo Streit dann und mangelnde Einheit.
Also eher so eine versehentliche Uneinigkeit, ja, verschiedene Kulturen vielleicht, die aufeinandertreffen, verschiedene Wahrnehmungen. Ja.
Vor allem, das ist ja auch dann verknüpft mit dem Wahrheitsaspekt. Man strebt immer nach dem, was man selber als Wahrheit ansieht. Und heutzutage ist es nicht immer leicht herauszufiltern, was wirklich Wahrheit ist und wo ich die Grundlagen für meine Werte und für meine Ideale herausschöpfe.
Wäre natürlich eine spannende Frage, ob sie jemals einfach war. Wir wollen dem auch noch ein bisschen nachgehen heute, denn das genau kommt ja auch hier in Epheser 4 mehr und mehr vor. Jetzt muss ich noch die gegensätzliche Frage stellen. Was würdet ihr denn sagen, was ist wichtig oder hilfreich, um Einigkeit zu erzielen? Was ist vielleicht sogar unabdingbar, um Einigkeit zu haben?
Man könnte jetzt politisch sagen, ein gemeinsamer Feind. Also oft ist es ja so in der Politik oder in verschiedenen Ländern, dass die unterschiedlichen Menschengruppen eigentlich uneinig sind, aber dann hat man irgendeine Bedrohung, irgendeinen Feind, auf den man sich fixieren kann. Auf einmal sind alle Unterschiede, die man gehabt hat, beiseite gewischt und man konzentriert sich auf den einen. Aber wehe, wenn dieser Feind dann besiegt ist, dann geht auch leicht der Kampf, der interne Kampf wieder los.
Man hat manchmal das Gefühl, der Mensch braucht irgendetwas, wogegen er kämpft, oder? Und wenn es nicht ein äußerer Feind ist, dann wird man innen drin einen finden und dann gegeneinander sein.
Ja, Wohlwollen auf jeden Fall. Also ein Verständnis, gerade wenn man mit Leuten zusammen ist, die anderen Hintergrund haben. Es ist so wichtig, dass man einmal schaut, okay, warum tut er das? Ja, was für einen Hintergrund hat er? Und den Leuten auch das Gute unterstellt.
Fällt mir auch gerade ein, was Christian davor gesagt hatte, dass jeder seinen kulturellen Hintergrund hat und jeder verschieden ist und ich glaube auch von der Persönlichkeit. Und oft ist es so, dass wir denken, unsere Meinung, unser Weg, das Leben zu beschreiten, ist der beste Weg. Und man versucht dann den anderen davon zu überzeugen, dass man es genauso machen muss, wie man es selber macht. Und ich glaube einfach zur Erkenntnis zu kommen, hey, der andere Mensch hat eine andere Persönlichkeit, hat eine andere Herangehensweise. Ich respektiere das aber trotzdem, weil das auch gewinnbringend ist, ist auch, glaube ich, schon ein großer Schritt.
Da habe ich erlebt, was sehr hilfreich ist, ist, wenn man mal in eine andere Kultur eintauchen muss. Vielleicht einen Schüleraustausch, vielleicht eine längere Reise oder eine Arbeit in einem anderen Land, wo die Kultur wirklich sehr unterschiedlich ist. Also mehr als, ich gehe von Deutschland nach Österreich zum Beispiel, ja. Sondern wirklich eine ganz andere, sehr deutlich andere Kultur. Und dort leben für eine Weile und zu versuchen, die Menschen zu verstehen, das hilft sehr, den eigenen Horizont zu erweitern und einfach großherziger zu werden. Barmherziger auch anderen Ansichten gegenüber. Und damit sind wir schon zum gewissen Grad auch bei einer Frucht des Heiligen Geistes. Und auch bei Gaben des Geistes, dass der Heilige Geist auf uns einwirkt und uns ein anderes Verständnis schenkt, auch großzügiger, offenherziger miteinander umzugehen. Lesen wir die ersten Verse miteinander. Ich lade euch ein, Epheser 4 aufzuschlagen und die ersten 6 Verse zu lesen. Epheser 4. Christian, darf ich dich bitten, die ersten 6 Verse?
So ermahne ich euch nun, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt, eure Berufung, in der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Und vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.
Dankeschön. Also hier fällt wirklich ganz direkt ins Auge, es geht um Einssein, ja? Es geht um Einheit. Welche Eigenschaften nehmt ihr hier wahr in diesen Versen, die Paulus offenbar als sehr wichtig herausstellt? Was braucht es hier?
Ja, in Vers 2 haben wir genannt Demut, Sanftmut und Geduld. Und ich denke, das sind alles letztlich auch göttliche Eigenschaften, die wir uns als Menschen auch zum Vorbild nehmen sollen, wenn ich an Matthäus 11, Vers 29 denke. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, da sagt Jesus auch am Ende dann, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.
Richtig.
Und wenn wir uns die Geduld angucken, im Alten Testament hat Gott viel Geduld gehabt mit seinem Volk durch die Jahrhunderte hindurch, obwohl sie oft abgefallen sind. Irgendwann war aber dann seine Geduld auch zu Ende. Mhm. Ja, auch damit müssen wir rechnen.
Das wäre ja auch das Gegenteil von dem, was jetzt vorher getan wurde, von diesem egoistischen Ehrgeiz, wo es darum geht, dass ich ein Ziel erreiche, auch wenn es auf die Kosten anderer geht. Ja?
Ich finde gerade in Vers 2 am Ende auch das in Liebe ertragen. Ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt auch. Also den anderen zu schätzen, den anderen nicht zu verachten. Also all diese Punkte. Die sind, also es gipfelt für mich zusammen in Liebe ertragen.
Ja, und er wirbt aktiv dafür, dass wir uns für die Einheit einsetzen. Also nicht irgendwie hintenrum irgendwelche Stimmen sammeln und jetzt eine Meinung durchdrücken, sondern diesen Wert der Einheit zu schätzen und auch daran zu arbeiten. Also es passiert nicht von alleine, wenn man das hier so liest. Mhm. Und ich glaube, das wissen wir aus eigener Erfahrung.
Mhm. Und ich denke, was auch hilfreich ist, sich seiner Berufung bewusst zu sein, seine eigene Identität zu kennen, auch als eine Gemeinschaft zu wissen, wer man vielleicht als individuelles Wesen ist, aber trotzdem zu wissen, dass wir trotz Individualität doch ein gemeinsames Ziel haben und dieses auch bewahren sollen, in der Einheit auch liebevoll miteinander umzugehen, sich auch zurückzustellen und den anderen zu fördern.
Ja. Entschuldigung, Herr Christian hat vorhin gesagt, ein gemeinsamer Feind eint. Und ich glaube, das ist auch das letzten Endes, was die Gemeinde eint, ein gemeinsames Ziel, ja, die Mission. Und wo das verloren geht, da kommen ganz schnell die Streitigkeiten auf.
Ja. Ich finde es auch interessant, dass hier in dem zentralen Vers 2, den ihr schon hervorgehoben habt, dass hier davon die Rede ist, dass man in Liebe einander erträgt. Das ist ja schon eher ein negatives Wort. Da wird schon deutlich, ist es manchmal schwer. Das sind Dinge, die sind vielleicht auch schwer erträglich. Und man geht trotzdem mit Geduld miteinander um. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir in jedem Fall beherzigen müssen, immer dort, wo Menschen zusammenkommen. In der Gemeinde genauso wie an anderen Orten auch. Da hat man einfach auch mal ein bisschen Missstimmung, da hat man Misstöne, da hat man Missverständnisse. Da hat man es vielleicht einfach auch ganz offen mit Menschen zu tun, die sich einfach falsch verhalten, ja, aus egoistischen Gründen, wo man gar nichts Gutes mehr sagen kann. Und hier heißt es dann trotzdem einfach, ertragt einander. Also da haben wir ganz richtig, wie ihr auch sagt, etwas, wo wir ganz aktiv aufgefordert werden, Einheit zu bauen. Ja? Jetzt haben wir hier in den nächsten Versen, also in den Versen 4, 5 und 6, insgesamt 7-mal das Wörtchen ein. Von diesen 7 Dingen, die hier aufgezählt werden, welche stechen da besonders heraus? Welche sind euch besonders wichtig? Was glaubt ihr, warum Paulus gerade diese 7 ausgewählt hat? Oder gibt es vielleicht auch etwas, das ihr vermisst, wo ihr sagt, oh, das hätte ich noch mit aufgezählt?
Mir gefallen 2 Aspekte. Einmal, dass es 7 sind. Das ist irgendwie, spricht mich einfach an, so die perfekte Anzahl an Dinge, die hier aufgelistet werden. Mhm. Und ich finde, dass mit einem Gott, das gipfelt irgendwie so auf diesen einen Gott, von dem alles dann auch kommt. Mhm.
Ja, ich finde gleich die ersten beiden als Einheit sehr spannend. Ein Leib und ein Geist ist eigentlich das, was den Menschen ausmacht. Man hat einen Körper, der aus vielen verschiedenen Bestandteilen besteht, der aber so ideal aufeinander abgestimmt ist, dass er perfekt funktioniert. Und dann der Geist, der dem Körper eigentlich so das Leben eingibt. Und dass man auch als Gemeinde ein Leib ist. Jeder hat so seine Aufgaben, worauf wir später auch noch eingehen werden. Aber auch so diesen einen Geist, einer Gesinnung zu sein. Und dort auch dieselben Werte zu haben. Natürlich hat man noch immer seine eigenen Vorstellungen, seine eigene Prägung, aber trotzdem diese Grundprinzipien, dass die dieselben sind und man so auch eine Einheit bildet, ist, finde ich sehr faszinierend. Mhm. Dass es auch möglich ist, trotz Individualität eine Einheit zu sein.
Und der Körper wird immer als eine gesamte Einheit wahrgenommen, das sagt man nicht. Da kommt eine Leber zusammen mit einem Herz und der Magen ist auch noch dabei. Niemand will so reden. Ja? Da kommt dann ein Mensch, da kommt eine Person, da kommt ein Mann, eine Frau, ein Kind oder ein Name konkret, ja, wer auch immer. Aber man nimmt es immer als eine Einheit wahr. Nie kam jemand auf die Idee, dass hier die Leber gegen die Nieren streiten würde. Ja? Die haben eine gemeinsame Aufgabe, ja? Die arbeiten zusammen daran. Von daher ist es so ein wunderschönes Bild, das wir hier haben.
Ja, ich finde auch den Punkt der Hoffnung sehr wichtig. Also ich denke, als Menschen oder als Gemeinde auch sind wir manchmal sehr auf das Diesseits bezogen und wir drehen uns um die Probleme, die wir vielleicht im Augenblick sehen. Aber diese Hoffnung zu haben und dieses Ziel, auch von dem du gesprochen hast, zu sehen, da, wo wir hinwollen, was unsere Berufung ist, auch über diese Welt hinaus. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der dann auch zur Einheit führt letztlich. Darum ist die Hoffnung so wichtig. Mhm.
Da liegt es natürlich nahe, an der Stelle einen Moment innezuhalten, mal von diesem eher Abstrakten etwas wegzugehen und konkret in unsere Zeit hinein zu betrachten, wie sieht es denn mit unserer Gemeinde aus? Und ich rede jetzt nicht von Bogenhofen speziell, ja, sondern ich rede davon, von unserer Gemeinde, die Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten, vielleicht in der Gegend, die wir besser kennen, Österreich oder vielleicht auch Zentraleuropa, deutschsprachiger Raum, vielleicht auch darüber hinaus. Mich würde interessieren, glaubt ihr, dass wir von Außenstehenden als Einheit, als ein Leib wahrgenommen werden? Mich würde auch interessieren, eine Begründung. Ja? Warum ja? Wo stehen wir zusammen? Oder vielleicht auch warum nein? Wo gibt es vielleicht Dissonanzen? Was glaubt ihr, wie wir wahrgenommen werden nach außen?
Schwierig immer zu beurteilen, wie man nach außen wirkt, wenn man selber nicht außen ist. Aber also eine Sache, die mir schon auffällt, ist, dass bei gewissen christlichen Gruppierungen, da immer die Frage ist, ja, was glaubst du denn genau? Gehört ihr zu der Gruppe, die so denkt, oder gehört ihr zu der Gruppe, die so denkt, obwohl das im gleichen kirchlichen Verband ist? Und bei uns Adventisten ist man durchaus eigentlich einig. Also es gibt wenig Differenzen in unserer Theologie und ich glaube auch nach außen ist man dessen bewusst. Adventisten stehen für das und so zumindest in den groben Zügen auf jeden Fall.
Stimmt, wir haben zumindest keine großen, markanten Abspaltungen, wo man sagen müsste, Adventisten mit zum Beispiel dieser Ausrichtung, wie es in der Kirchengeschichte häufig die Frage nach der Prädestination gab und man unterscheiden musste bei einzelnen Glaubensrichtungen oder die Frage nach der Dreieinigkeit und man musste unterscheiden. Bei uns ist schon ziemlich klar, Adventisten sind das. Mhm. Wie ist denn anderen, wie seht ihr das?
Also ich denke auch wenn man Adventisten fragen würde, stehst du zu den 28 Glaubenspunkten, sagen die meisten oder würden wahrscheinlich alle oder fast alle Ja sagen. Und das ist auch die Wahrnehmung vielleicht, die nach außen der Fall ist. Und außerdem oft, wenn man auch mit Außenstehenden spricht, die bewundern an der Adventgemeinde besonders, dass man an jeden Ort der Welt kommen kann und immer irgendwo eine Adventgemeinde findet. Und man fühlt sich ein Stück weit sofort zu Hause, angenommen, aufgenommen. Man hat Themen, über die man sprechen kann. Das schafft eine große weltweite Verbundenheit. Und erst mal ein bisschen näher vielleicht ein Außenstehender ist, der sehr engen Kontakt zu bestimmten Gemeinden hat. Vielleicht zieht er dann auch die Punkte der Uneinigkeit. Aber auf den ersten Blick, denke ich, erscheinen wir relativ harmonisch und einheitlich.
Da habe ich den Eindruck, es ist ja eigentlich nicht anders wie bei einer Familie. Da kann man sagen, okay, die Familie, die stehen zusammen. Das heißt noch lange nicht, dass sie, wenn sie dann zum Mittags beim Tisch sitzen, nicht auch gewisse Meinungsverschiedenheiten hätten. Dinge, die sie noch diskutieren, durchdenken.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, gerade jetzt eben. Wir haben die Sabbatschullektion normal und da sammeln wir auch immer Gaben. Und das ist ein weltweites Projekt, wo wir sagen, wir stehen als gesamte Gemeinde weltweit und werden und das Geld investieren für missionarische Projekte in dieser Region. Das braucht auch eine Einheit und das funktioniert wunderbar.
Da fällt mir noch eines ein, was auch stark verbindet, das wäre die Sabbatschullektion, wie Sie gerade studieren, dass das weltweit gegeben ist. Dass man in irgendeine Gemeinde gehen kann und weiß, dieses Thema, egal wie aufbereitet, dieses Thema ist das, was uns dieses Quartal beschäftigt. Und dazu kommen ja dann eben auch die Missionsgaben, die gesammelt werden. Das ist schon ein großer Vorteil, das finde ich auch, dass wir nicht kongregationalistisch organisiert sind, jede Gemeinde für sich und man guckt vielleicht mal über den Tellerrand hinaus, sondern dass wir sehr stark global organisiert sind, weil wir auch sagen, wir haben eine globale Mission. Jeder trägt dazu bei. Jetzt würde ich gerne mit euch noch ein bisschen weitergehen. Wir haben jetzt das Thema Einheit schon mal angeschnitten und wir kommen auch wieder darauf zurück. Denn das wird in den nächsten Versen ja dann auch wieder erscheinen. Aber erstmal die Verse 7 bis 10, die wirken fast ein bisschen fremd hier drin und die sind vermutlich auch nicht so leicht zu verstehen. Da hätte ich gerne eine Erklärung von euch. Lena, würdest du es mal lesen? Vers 10 bitte.
Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes als, dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte.
Wie versteht ihr das? Mir geht es jetzt besonders darum, er ist hinaufgestiegen, er ist auch hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde. Wenn er hinabgestiegen ist, ja, dann ist er auch hoch und erfüllt alles. Was will Paulus uns hier sagen?
Also im Zusammenhang mit der Einheit, denke ich, geht es in diesem Abschnitt bis Vers 16 dann auch um das Thema der Geistesgaben. Und wenn ich jetzt mal erstmal versuche, Vers 8 zu verstehen, da stolpert man vielleicht darüber, dass es heißt, er ist aufgefahren in die Höhe, hat das Gefängnis gefangen geführt, hat den Menschen Gaben gegeben. Also das sind drei Elemente im Prinzip in dem Text und ich verstehe das so, dass das erste Element sich auf seine Himmelfahrt bezieht und das letzte Element darauf, dass dann der Heilige Geist kommt und den Menschen Gaben gibt. Also das ist ja das, was Jesus auch in seinen Abschiedsreden immer gesagt hat, der Tröster wird kommen und es ist gut, dass ich gehe, sonst würde der Tröster nicht kommen. Das heißt also, die Himmelfahrt war Voraussetzung dafür, dass auch der Heilige Geist ausgegossen wird. Und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes auch die Geistesgaben für die Gemeinde, auf die dann Paulus etwas später noch im Detail zu sprechen kommt. Und dieser Mittelteil mit dem Gefängnis gefangen geführt, das kann vielleicht so verstanden werden, dass es ja auch eine Auferstehung gab im Zusammenhang mit dem Tod Jesu, das ist uns im Matthäus-Evangelium berichtet, und dass das so auch so ein Zeichen war, dass eben jetzt etwas aufgebrochen ist. Jesus ist der Erste und einige sind ihm gefolgt. Das waren, die im Tod gefangen waren, die sind jetzt mit Jesus auch in den Himmel geführt.
So hat er Gaben mit in den Himmel gebracht und gibt eine Gabe, den Heiligen Geist, wieder zurück auf die Erde, ja?
Ja, vielleicht kann man das vergleichen mit einem General, der irgendwo gesiegt hat und jetzt nimmt er seine Beute quasi mit, also die, die durch den Tod gebunden worden sind auferstanden, einige, nicht alle. Und jetzt sind sie mit in den Himmel gefahren.
Mhm. Er ist also derjenige, der befreit, nicht nur befreit von der Sünde, sondern auch von dem Lohn der Sünde, von der Konsequenz, nämlich dem Tod. Und das ist hier in einem Loblied auf seine Größe tatsächlich gegeben. Jetzt muss ich an der Stelle eine Frage noch stellen. Es ist eben, Christian, von dir gesagt worden, er hat ja schon angekündigt, er möchte den Tröster senden, wenn er dann in den Himmel gegangen ist. Und so manches Mal kommt der Gedanke auf, dass der Heilige Geist nicht hätte kommen können oder vielleicht auch noch gar nicht da gewesen ist, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist. Ist das so, dass der Heilige Geist noch die Gaben des Heiligen Geistes vor Jesu Himmelfahrt noch nicht gegeben gewesen sind? Oder was meint Jesus mit der Ankündigung? Wenn er geht, wird er den Tröster schicken, den Heiligen Geist, der in alle Wahrheit führt. War das vorher schon gegeben? Was ist jetzt anders?
Wir sehen es ja eigentlich sogar schon im Alten Testament, ja, wo der Geist über Saul zum Beispiel gekommen ist und dann weiß, sagt er auch andere Personen, aber nicht in dieser Fülle und Intensität. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also der Geist Gottes muss immer gewirkt haben, sonst hätten Menschen sich nicht bekehren können.
Auch das, ja, das wäre gar nicht möglich gewesen.
Gleichzeitig hat ja der Heilige Geist auch die Aufgabe des Trösters, also zu trösten. Und die Aufgabe selbst kann ja wirklich nur erfüllt werden, wenn etwas fehlt. Dementsprechend war schon das Auffahren Jesu in den Himmel notwendig, damit man auch wirklich dieses Bedürfnis spürt, dass etwas fehlt, dass man etwas braucht. Und umso stärker war dann auch die Aufgabe des Heiligen Geistes dann auf der Erde, dass er die Menschen zu Jesus hinführt, der ja nicht mehr leibhaftig unter ihnen war und so jetzt auch diese Form der Rolle jetzt annehmen konnte.
Also es mit Jesu Fleischwerdung ist ein neues Kapitel einfach aufgeschlagen worden. Gott wurde offenbart in einer Weise, wie es vorher noch nie der Fall war. Er kam den Menschen nahe, wie noch nie zuvor. Und um diese Lücke nach seinem Weggang aufzufüllen, braucht es diesen Tröster. Aber wir müssen natürlich schon auch anmerken, er war natürlich vorher schon da. Wie hätten Menschen sich bekehren können? Wie hätten wir das Alte Testament, hätte es keine Propheten gegeben, die durch den Heiligen Geist inspiriert worden sind? Wie oft hat Gott durch seinen Heiligen Geist Menschen angesprochen und geführt? Also war er natürlich schon da, aber es hat eine neue Qualität. Das ist jetzt in Fülle gekommen. Könnt ihr mir noch kurz sagen, bei welchem Ereignis, dass das auch feststeht? Wo kam denn der Heilige Geist damals in Fülle?
Ja, wir haben die Geschichte in Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist ausgegossen wird zu Pfingsten und die alle dann auf einmal in anderen Sprachen reden können, auch als Zeichen, dass sie jetzt erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Aber mich berührt eigentlich so an diesem Thema einfach, dass Gott immer bei den Menschen wohnen wollte. Wir haben im Alten Testament, es wird extra eine Stiftshütte gebaut, einen Tempel dann gebaut, damit Gott anwesend sein kann, damit die Menschen auch zu ihm kommen können. Und jetzt eben mit dem Ausgießung des Heiligen Geistes wird uns versprochen, dass Gott immer bei uns ist. Und ich finde das einfach so ein schöner Gedanke, dass wir nicht durch unser Leben gehen müssen, ohne Gott an unserer Seite zu haben. Ich habe so oft als Kind mir so gewünscht, Jesus zu begegnen. So mal einen Tag mit ihm zu wandeln, als er hier auf der Erde war. Und im Grunde genommen durch den Heiligen Geist habe ich ja diese Möglichkeit, Tag für Tag mit Gott zu gehen. Und das ist, glaube ich, auch diesen besonderen Ausmaß dieser Geistesgabe oder überhaupt diese Gabe von Gott, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben.
Jetzt hast du schon eine Gabe erwähnt, die damals, wie wir in Apostelgeschichte 2 lesen, ausgegossen wurde. Die Gabe der Zungenrede wäre das oder die Sprachengabe. Interessant ist, dass in dem Zusammenhang auch die Einheit ganz wichtig ist. Da haben wir die Leute, die sich im Obergemach versammelt haben, über 100 Leute, die hier zusammenkommen, um miteinander zu beten, dass der Heilige Geist auf sie herabkommt. Ja? Diese Einheit ist offenbar Voraussetzung dafür, dass Gott sich in dieser Qualität offenbaren kann. Das ist ja ganz ähnlich wie das, was wir hier jetzt hier vor uns haben. Möchte ich auch noch ein bisschen weitergehen in den nächsten Verse, denn da ist jetzt die Rede von den Gaben bzw. den Ämtern. Lesen wir die Verse 11 bis 14. Diana, würdest du es lesen?
Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi.
Das 14 bitte auch noch.
Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
Dankeschön. Wir haben hier verschiedene Ämter genannt, vor allem in Vers 11. zum Teil noch in Vers 12 hineinreichend. Das sind Ämter, die bei uns nicht mehr auf der, oder ich weiß nicht, ob es jemals so war, die stehen bei uns nicht auf der Wahlliste. Also wir wählen keinen Apostel. Wir wählen keinen Hirten bei uns. Einen Evangelisten, naja, vielleicht der, der für die Missionsleitung zuständig ist, ja, wenn man das so bezeichnen möchte. Lehrer, ich weiß auch nicht, ob das auf Gemeindelisten so ordentlich irgendwo aufgeführt ist, wie man als Lehrer wählt. Wir haben Lehrer in unserer Gemeinde, aber Sabbatschullehrer, gut, da hätten wir das vermutlich. Oder eben auch der Prophet. Wir wählen jemanden zum Propheten. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, was wir damit machen können, wenn wir hören, das ist das, was uns Christus erwirkt hat, was er uns gebracht hat. Wo sehen wir das denn bei uns in der Gemeinde? Ist das noch gegeben oder nicht? Und müssen wir als Gemeinde vielleicht auch irgendwelche Ämter genauso besetzen? Das würde mich interessieren. Haben wir das noch oder nicht? Können wir als Gemeinde was dazu beitragen oder nicht?
Also die Liste hier ist ja nicht so detailliert wie andere Listen vielleicht. Ich denke, dass Paulus hier im Wesentlichen über die Leitungsebene der Gemeinde spricht. Also das sind alles Leitungsämter, die er herführt. Und auch wenn, sagen wir mal, die Leitungsämter vielleicht heute anders heißen als damals, hat die Leitung zunächst mal eine besondere Bedeutung auch für die Gemeinde, weil von ihrer Vision, von ihrem geistlichen Stand, von den Prioritäten, die sie setzen, auch letztlich etwas auf die Gemeinde abfärbt.
Es ist auffällig, dass hier nicht das Reinigungspersonal zum Beispiel vorkommt, ja, nach den Gottesdiensten oder jemand, der vielleicht regelmäßig lüftet oder was. Dinge, die wir durchaus als Ämter auch vergeben. Also wir haben es hier mit besonderen Funktionen zu tun, mit Leitungsfunktionen, ja.
Ja, in vielen Ämtern ist es auch einfach notwendig. Also ich meine, ein Prediger, der nicht lehren kann oder der aber nicht eine missionarische Ausrichtung hat und schafft, die Menschen für Gott zu begeistern, ist kein guter Prediger, würde ich sagen. Ja, also diese Gaben sind teilweise Grundlagen einfach dafür, dass das Amt gut ausgeführt werden kann.
Und trotzdem sehe ich hier aber auch noch einen Aspekt, wo wir als Gemeinde doch ein Stück weit wählen. Zwar wählen wir jetzt nicht diese Ämter, aber es gibt doch Personen, also ich denke zum Beispiel an den Pastoren oder so, wo wenn sie schon länger gedient haben, dass man sagt, ja, wir sehen, dass du dort Gaben und Fähigkeiten bekommen hast. Wir sehen, dass Gott dich auch dazu berufen hat. Und wir als Gemeinde erkennen diese Berufung auch an. Und das gibt es schon auch noch bei uns, obwohl wir nicht explizit diese Ämter natürlich wählen.
Und das wäre bei uns dann wodurch ausgedrückt, diese Anerkennung?
Ja, diese Einsegnung oder es gibt auch genau. die segnende Beauftragung. So solche Bereiche.
Genau, also da haben wir durchaus auch ein Prüfen auf Eigenschaften in dieser Richtung. Ja? So sagen können, ein Pastor, das ist ja nur der lateinische Name für einen Hirten, der hat die Fähigkeiten, die dafür nötig sind. Also das haben wir durchaus, aber das passiert jetzt nicht bei uns jährlich oder zweijährlich bei den Gemeindewahlen. Ja? Das ist natürlich etwas anderes hier. Können wir uns auch um andere Ämter bemühen? Kann man sich irgendwie bemühen, ich zähle jetzt nochmal auf hier, ein Apostel zu sein, ein Prophet zu sein, ein Evangelist, ein Hirte, ein Lehrer? Können wir uns um Teile darum bemühen, andere vielleicht nicht? Ihr merkt vermutlich, worauf ich anspiele. Vor allem die Sache mit vielleicht Apostel oder Prophet.
Die Berufung wird von Gott ausgesprochen. Das ist keine menschliche Berufung. Also die Apostel, das waren ein klarer Kreis, es waren eben 12 Personen, die Gott ausgewählt hat. Und das war ja damals in der frühen Christenheit auch wichtig, dass diese als Augenzeugen und als diejenigen, die persönlich mit Jesus gewandelt sind, auch entsprechend dann die Leitung der ersten Gemeinden hatten.
So ist es.
Und trotzdem hören wir auch von vielen Jüngern. Also es gab ja viele, die Jesus gefolgt sind, aber es gab nur wenige Apostel. Also ist tatsächlich auch diese Unterscheidung da.
Kann es heute noch Apostel geben? Oder ist der Zug abgefahren, weil wir einfach jetzt 2000 Jahre später leben?
Keine Zeitzeugen mehr.
Wenn ich mir das hier anschaue, ist ein Brief an die Gemeinde in Ephesus. Wir haben keinen Apostel, der aus Ephesus gekommen wäre. Alle Apostel, die wir kennen, kamen aus Palästina, die kamen aus Judäa bzw. Galiläa. Und jetzt ist hier die Rede an die Gemeinde Ephesus bzw. diesen Bezirk, diese Region von Ephesus, dass dort von Christus eingesetzt wären. Und dann kommt die Liste, die ich gerade nannte. Es scheint also durchaus so zu sein, dass es über die 12 noch hinausgegangen ist, auch wenn wir heute nicht mehr genau wissen, woran hat man diese Berufung zum Apostel festgemacht. Aber mich würde doch interessieren, was ist denn eigentlich ein Apostel? Jetzt hat Christian schon ein paar Definitionen gegeben, die vor allem auf die erste Gemeinde zutreffen, was die Berufung angeht und die Gemeinschaft mit Christus. Aber was unterscheidet zum Beispiel einen Apostel von einem Hirten? Wenn wir als Prediger heute uns als Pastoren bezeichnen, damit von Amts wegen Hirten sind, sind wir dann auch keine Apostel, weil das ist nochmal was anderes? Was ist ein Apostel?
Also eine Sache fällt mir auf bei den Aposteln, sie sind viel herumgereist. Sie sind nicht bei einer Gemeinde geblieben, sondern sie haben die ganzen Gemeinden im Überblick gehabt und haben für die gedient, aber nicht auf lokaler Ebene vielleicht so sehr, als immer sie zu ermutigen, von der Ferne auch zu den anderen Gemeinden zu gehen, neue aufzubauen. Mhm. Also das sehe ich als Aufgabe der Apostel, während ein Hirte sich um seine Schafe kümmert. Das ist seine Herde und da verbringt er längere Zeit mit denen. Mhm.
Apostel sind ja eigentlich die Gesandten. Ja. Und da steckt wahrscheinlich dann auch, also nicht nur steckt da drin, dass man von Gott gesandt ist, sondern dass man auch gesandt ist in die Welt. Ja. Also das ist ja zu Beginn der Apostelgeschichte, 1 Vers 8, glaube ich, ist das, wo es dann auch heißt, wie sich das Evangelium ausbreiten wird. Und zu dieser Ausbreitung, dass es nicht lokal bleibt, sondern in die Welt hinausgeht, da haben die Apostel eine besondere Berufung. Darum auch die Missionsreisen des Paulus und auch die anderen Apostel haben an vielen verschiedenen Städten gewirkt.
Ich denke, wir können sagen, wir haben durchaus noch Apostel heute. Wir nennen sie nur anders. Das wären bei uns eben welche, die besonders in Neugründungsprojekten tätig sind, die Gemeinde gründen, die hier Reisen tätig sind, Neulandmissionare vielleicht, so wie es bei einem Paulus gewesen ist, die aber nach dem getanen Werk dann wieder weiterreisen, um woanders Gemeinden zu gründen, die wie ein Paulus durchaus auch mal wieder zurückkommen und nach dem Rechten sehen, aber dann vor Ort eigentlich Pastoren, Hirten einsetzen oder Gemeindeälteste, die sich dann vor Ort um die Herde kümmern. Also das ist ein bisschen anders gelagerter Dienst, könnten wir sagen. Wir haben den Begriff nicht mehr, aber wir haben durchaus doch diese Funktion. Wenn wir uns die Verse bis 14 anschauen, dann sehen wir, dass Paulus hier auch darauf eingeht, wofür diese Ämter, diese Gaben gedacht sind. In euren eigenen Worten würde mich interessieren, um was geht es im Kern? Wozu gibt es diese verschiedenen Ämter, diese Aufgaben? Was ist das gemeinsame Ziel? Ich erinnere nochmal an unsere Eingangsdiskussion. Ein gemeinsames Ziel schafft Einheit, um das so auf den Punkt zu bringen. Was ist jetzt hier das gemeinsame Ziel, das offenbar für die Einheit auch elementar ist?
Ich muss ja gebeten, dass wir es in eigenen Worten fassen, aber ich finde, das kommt einfach so gut schon in den Bibelvers zu tragen, in Vers 12, für die Erbauung des Leibes Christi. Aha. Also es geht so um Gemeindezusammenhalten, um diese Einheit, um ja, Gottes Reich aufzubauen.
Ja, Vers 12 im ersten Teil heißt es hier bei Luther, bei mir, dass die Heiligen zugerüstet würden zum Werk des Dienstes. Also das ist schon für mich auch so eine Definition, wozu ist Gemeinde eigentlich da? Gemeinde hat ein Werk zu tun, hat einen Auftrag und dieser Auftrag besteht in einem Dienst. Also es geht nicht darum, dass man sich selbst beweihräuchert und selbst in den Mittelpunkt stellt und andere dienen einem, sondern die Gemeinde soll der Welt dienen, soll einander dienen, der Welt dienen, soll der Welt etwas sagen. Und ja, dafür sind eben die Geistesgaben auch da, dass dieses Ziel erreicht wird.
Mhm. Dankeschön, das sind schon mal zwei wichtige Punkte. Was haben wir noch?
Ja, wir brauchen eine Leitung in diesem ganzen Leib. Also es gibt wenige Systeme, die ohne Leitung funktionieren, ja, so wie bei den Bienen oder Ameisen, wo man sich fragt, woher wissen die, was sie tun sollen. Aber im Körper haben wir das Gehirn, haben wir Hormonsysteme, die kommunizieren und so ist es auch im Leib. Ja, es braucht Leute, die das Ganze überschauen und immer wieder zurückführen. Ja.
Ich finde auch in Vers 14 den Aspekt sehr wichtig, dass wir nicht mehr Unmündige sein sollen. Also die Aufgabe ist auch, dass die Gemeindeglieder dahin geführt werden, selber in ihrem Glauben stabil zu sein, auch unterscheiden zu können, was richtig und was falsch ist, nicht von jeder Irrlehre und jedem kleinen Ding, was sie jetzt hören, wieder umgestoßen zu werden, sondern eine Festigkeit haben, dass sie auch eine gute theologische Ausrichtung bekommen, dass sie auch dort eine Einheit sind.
Bei dem Punkt möchte ich im Moment bleiben, weil wir doch durchaus in der Welt, in der Gesellschaft, in anderen Kirchen, aber auch in unserer Kirche immer wieder hören, dass es doch schön ist, wenn man eine Vielfalt an Meinungen und durchaus auch an Lehren hat. Während ich hier den Eindruck habe bei Vers 14, dass Paulus Wert darauf legt, dass wir eine einheitliche Lehre haben. Sicherlich mag es Bereiche geben, in denen es Einheit schwer zu erreichen, weil einfach eine gewisse Bandbreite von Gottes Wort zugelassen ist. Aber grundsätzlich, denke ich, können wir festhalten, heißt es hier, wir sollen nicht, ich zitiere hier, umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also liegt offenbar auch in einer gewissen Vielfalt eine gewisse Gefahr, dass wir schauen müssen, es darf nicht sein, was vom Wort Gottes abweicht. Wir müssen gut geschult sein theologisch. Das verstehe ich hier so auch aus diesem Vers. Mich würde interessieren, welche Gefahren ihr da besonders seht. einmal allgemein für die Christenheit würde mich interessieren und dann speziell auch nochmal für uns als Adventgemeinde. Welche Irrlehren, welche Gefahren seht ihr da?
Eine für mich ganz aktuelle ist die Rolle der Kultur in unserem Bibelverständnis. Also ich merke jetzt einfach in der christlichen Welt, wir schauen halt immer auch zur Gesellschaft, sehen, was gerade beliebt und populär ist. Und manchmal steht das im Widerspruch zu Gottes Wort. Und dann versucht man da irgendwie Wege zu finden. Und ich glaube, dann kommt so eine Pluralität an Ideen, an Gedanken, weil man sich vielleicht ein Stück weit der Kultur und den Zeitgeist anpassen möchte. Und das sehe ich als große Gefahr, weil wir als Christen eigentlich sagen, Gott hat uns sein Wort gegeben und wir wollen uns ausrichten danach. Aber wir nehmen jetzt noch einen weiteren Maßstab, an dem wir bemessen, was wahr und gut ist. Und das betrifft alle christlichen Gemeinden eigentlich.
Das ist schon eine schwierige und komplexe Frage immer wieder. Bei manchen Texten ist es leichter, bei anderen ist es schwerer herauszufinden, wie weit ist es jetzt in die Kultur hineingesprochen und damit ein zeitliches Prinzip, das sich verändern kann. Inwieweit ist es ein ewiges Prinzip, das für jede Kultur aber dann angewendet werden muss und zur Not eben auch beständig und hartnäckig durchgesetzt werden muss, wo es nicht zum Zeitgeist passt. Ja.
Bitte. Ja, die Bibelkritik, ja, spielt da auch so ein bisschen mit rein. Kann man das Wort Gottes noch als Wort Gottes sehen oder ist das, wie zum Beispiel die ersten 11 Kapitel im Buch Mose, ist das alles nur bildlich zu verstehen?
Oder ist es einfach von Menschen gemacht, die eine Menge Fehler damit reingegeben haben? Und jetzt haben wir die Aufgabe, diese Fehler zu identifizieren oder vielleicht einfach alles mit einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung zu betrachten.
Was man jetzt auch sieht in den letzten 100 Jahren, dass eine Ökumene angestrebt wird. Und was mir da aufgefallen ist, dass damit häufig ein Kompromiss einhergeht. Es wird erwartet, dass man aufeinander zugeht und auch ein bisschen in seinen eigenen Grundsätzen etwas abschwächt, damit man die anderen ja nicht irgendwie vor den Kopf stößt. Ja. Und da sehe ich einfach die Gefahr darin, dass die Erkenntnisse, die wir erhalten haben und die wir selber gefunden haben, die auch gut und richtig sind, bibelbasiert sind, ja, dass wir dort auf einmal anfangen zu sagen, okay, das kann man auch anders sehen. Und dass man dort auch nicht mehr weiß, wirklich weiß, was seine eigene Identität ist und was die eigenen Grundsätze ist, wofür man wirklich einsteht. Und damit ist dann halt auch das authentische Christenleben mit eingebüßt. Dann wird man lauer und schwächer.
Da wird natürlich dann auch die Lehre in der Gemeinde, von der wir gehört haben, leiden, wenn man immer darauf bedacht ist, niemanden außerhalb vor den Kopf zu stoßen. Ja,
ja, mir fällt noch ein, ich denke, wir als Adventgemeinde haben als wichtigen Teil unserer Lehre auch das Verständnis vom großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, vom Erlösungsplan. Und ich denke, dass dieses Verständnis in der Christenheit an vielen Stellen verloren gegangen ist. Man glaubt noch an Gott oder man sieht noch das Gute irgendwo, aber das Böse wird ausgeblendet. Das Böse wird oft in Gott noch vielleicht gesehen, aber an einen Herrscher der Dunkelheit, an Satan und seine Engel zu glauben, ja, das fällt vielen schwer oder viele haben diesen Glauben aufgegeben. Und dadurch leidet auch das Gesamtverständnis der Bibel und dessen, wohin auch dann das Ziel der Weltgeschichte geht. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr bedauerlich. Das hängt natürlich auch damit davon, zum Beispiel davon ab, dass man eben die Bibel nicht mehr ernst nimmt.
Richtig.
Dass die Bibel kriegt, dass das entmythologisiert ist, wie viele sagen, mit dem Teufel und so.
Und damit können natürlich auch so große Irrtümer kommen, wie dass die Toten zu uns sprechen könnten. Oder dass der Sabbat eben nicht mehr der Sabbat ist, den wir als den Samstag, ja, den siebten Tag, sondern dass es jetzt der Auferstehungstag Jesu sein soll, der erste. Und andere Dinge, die dann damit eng verbunden sind. Also wir merken, wir müssen immer wieder darauf achten, dass die Lehre des Wortes Gottes lebendig ist in unseren Gemeinden. Dass wir wirklich Leute haben, die sich als Pastoren, als Hirten verstehen, darauf Acht geben, dass die Herde beisammen gehalten wird und geschützt ist, gut gelehrt und geschult ist, dass wir eine Einheit haben. Es ist nicht umsonst, dass Paulus hier so viele Verse darauf verwendet, dass wir in eine Richtung denken, eines Sinnes, eines Geistes sind, eben auch eine Lehrmeinung haben und nicht eine Vielfalt. Eine Vielfalt im negativen Sinne jetzt in dem Fall. Es gibt in der Lektion einen Vers, der Autor der Lektion kommt da auf Jesaja 5, Vers 4 zu sprechen. Ich möchte es nicht mit mir aufschlagen. Ich zitiere es an der Stelle kurz und möchte mit euch da einen Moment noch abschließend drüber nachdenken. Jesaja 5, Vers 4 sagt, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Und der Autor Lektion verbindet das mit dem Gedanken, dass wir als Endzeitgemeinde die besonderen Herausforderungen und Irrlehren gegenübersteht, eben von Gott auch eine ganz besondere Fürsorge empfangen hat. Durch das Werk von Ellen White, ein Propheten, der uns gegeben wurde für diese letzte Zeit und die Gefahren, die Herausforderungen, die Risiken in unserer Zeit. Wie bewertet ihr das?
Ja, eine Sache, die mir in der Lektion aufgefallen ist, ist die Rede von der Gabe der Prophetie, dass sie gegeben wird. Und ich habe mich schon die Frage gestellt, warum sehen wir das so selten bei uns in der Gemeinde? Und mein Conclusio ist ja vielleicht, weil wir auch nicht das geschätzt haben, was Gott uns schon gegeben hat. Ich denke schon, dass Ellen White hier so viel beigetragen hat. Es gibt so viele Schriften, die uns wirklich Mut machen können für unseren christlichen Alltag. Ermahnungen, aber auch Ermutigungen. Und wir lesen das nicht, wir beschäftigen uns nicht so stark damit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir heute das nicht so erleben.
Mhm. Ja, wir haben vorhin gesagt, dass die Bibel halt schon sehr alt ist. Ja, und die Frage ist, was gilt noch? Also ich glaube, dass alles noch relevant ist, ja, aber Ellen White ist viel, viel näher an uns dran. Ja. Das sind ja nur 150 Jahre ungefähr und die Kultur damals ist unserer so ähnlich, ja, und ich finde es so hilfreich, wenn irgendeine Frage hat, einfach mal zu schauen, was sagt sie dazu? Ja. Hat sie irgendwelche Prinzipien oder war sie vielleicht in einer ähnlichen Situation? Und sie hat einfach auch viel, viel mehr geschrieben, als wir jetzt in der Bibel haben an Seiten.
Das macht es uns dann einfach auch leichter, so manche Prinzipien zu übertragen, die in der Bibel durchaus schon gegeben sind, aber die für unsere Zeit vielleicht manchmal ein bisschen knifflig sind in der Anwendung. Und wenn wir dort dann noch etwas haben, ist das natürlich sehr hilfreich und auch leichter verständlich häufig, weil sie eher unsere Gedanken und auch unsere Herausforderungen kennt. Mhm. Lesen wir zum Abschluss noch, einen Moment nehmen wir uns dafür gerade noch, Epheser 4, Verse 14 bis 16, dann haben wir den ganzen Abschnitt geschafft. Aber Raphael hat noch nicht gelesen, ist das richtig? Mhm. Willst du noch lesen?
14 bis 16. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Dankeschön. Hier haben wir die ganzen Gedanken, die wir jetzt vorher behandelt haben, nochmal wunderbar zusammengefasst. Wir haben die Einigkeit, wir haben die Liebe, die dafür nötig ist. Wir haben dieses gemeinsame Auferbauen und das alles hin zu dem gemeinsamen Ziel, so zu sein, zu werden wie Jesus Christus. Also die volle Reife eines Christenmenschen zu erreichen. Als Abschlussfrage, Abschlussrunde würde ich von euch gerne wissen, aus eurer Erfahrung, wie gelingt das, zu Christus hinzuwachsen? Welche Dinge sind euch in eurem Christenleben wichtig geworden, damit ihr tatsächlich merken könnt, ihr kommt voran, ihr wachst ihm entgegen?
Bei mir hat es mit Prioritäten zu setzen. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich meinen Tag beginne, ohne wirklich Zeit mit Gott verbracht zu haben, werde ich nicht wachsen. Mhm. Und das ist vielleicht so eine Standardantwort, die fast in jedem Gespräch kommt, aber es ist trotzdem für mich die Lösung. Verbringe Zeit mit Gott. Dann verändert Gott auch deinen Charakter und dann siehst du auch diese Dinge, die sich tun.
Mhm. Also ich finde dieses ganze Konzept des Wachstums sehr wichtig und sehr nachdenkenswert. Und zwar eben auch in der Hinsicht, dass Wachstum Zeit braucht, dass man da Geduld braucht und dass man auch gerade, sagen wir mal, für junge Gemeindeglieder und frisch Getaufte nicht überfordert mit Dingen, die man von ihnen erwartet. Mhm. So wie man gerne hat, dass meinetwegen die Erdbeere jetzt endlich reif wird, aber sie ist noch grün und man muss noch eine Woche oder zwei warten, bis man sie endlich essen kann. Man kann nichts tun, man kann es nicht beschleunigen. Man kann die besten Umweltbedingungen schaffen, dass sie Wasser hat, dass sie Licht hat, Sonne und so weiter. Und dann wird sich diese Erdbeere entwickeln, bis man sie dann genießen kann. Und diese Dinge sind eben auch für einen Menschen wichtig, dass man ihm Raum und Freiheit lässt und auch Zeit gibt, sich zu entwickeln. Und dann wird dieses Wachstum auch eintreten, denke ich.
Finde ich interessant, gerade im Vergleich mit Vers 2, wo wir hörten, einander in Liebe zu ertragen. Eine Erdbeere, die noch grün ist, die schmeckt nicht, die ist nicht gut erträglich. Und wenn man dann dem Ganzen Zeit lässt, ist sie einfach köstlich. Und vielleicht geht es uns mit Menschen auch manchmal so, dass wir uns einfach sagen müssen, ich ertrage das noch eine Weile, ich ertrage das so lange, wie es nötig ist. Und dann wird dieser Mensch nicht nur erträglich, sondern ein Genuss, mit ihm zu tun zu haben. Das ist ein schöner Gedanke. Mhm.
Ich denke, was da auch sehr hilft, ist Gemeinschaft zu haben. Wie Paulus sagt, wir sollen Demut und Sanftmut und Langmut und Liebe mitbringen, um diese Einheit zu fördern. Da wendet man den Blick von sich selbst zu anderen hin. Und in Gemeinschaft dann einander zu unterstützen, zu ertragen, das ist auch ein Aspekt, woran man dann selber auch wächst. Wo man in der Gemeinschaft heraus, wie ein ganzes System, dann miteinander arbeitet. Und dann halt auch seinen Glauben teilen kann, einander unterstützen kann, wo man mal Probleme hat. Und dass man auch dort auch die Selbstwirksamkeit spürt, dass man das, was man selber lernt, was man selber erfährt, in seinem persönlichen Glaubensleben auch an andere weitergeben kann und auch von anderen lernen kann.
Vielleicht kann man sagen, wir reifen an der Unreife anderer. Ja? Ja. Wir brauchen auch diese Herausforderung. Das tut uns gut. Ja, mhm. Ja, bitte.
Ja, und was mir auch noch hilft, ist, Dinge umzusetzen, die man erkannt hat und die nicht auf die lange Bank zu stellen. Ja. Und das setzt natürlich eine Beziehung und Zeit mit Gott voraus.
Das sind wertvolle Gedanken und sicherlich gäbe es noch weitere darüber hinaus. Liebe Zuschauer und Zuhörer, ihr seid eingeladen, einfach auch unter diesem Video, das ihr gesehen habt, in der Kommentarzeile das eine oder andere mit zu vermerken. Interessant wäre für uns vor allem auch zu hören, wie macht ihr das? Dass ihr zu Christus hinwachst. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Sind vielleicht noch Aspekte dabei, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben, die aber wichtig wären. Ich danke euch für die rege Teilnahme, für die guten Gedanken, die wir hier miteinander erarbeiten konnten. Zum Abschluss, wie das gute Gewohnheit ist, wollen wir miteinander beten. Und Diana, ich lade dich ein dazu.
Unser großer himmlischer Vater, danke, dass du unser Gott bist, dass du ein Gott bist. Danke, dass du uns dein Wort mit auf den Weg gegeben haben, aus dem wir so viel schöpfen können. Ja, du siehst, dass es nicht immer leicht ist, in unseren Gemeinden Einheit zu haben. Wir haben unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Vorstellungen und umso wichtiger ist es, dass wir unser Leben nach dir ausrichten. Und wir möchten dich darum bitten, Herr, dass du uns den Heiligen Geist gibst, dass du uns darin befähigst, diese Einheit in dir zu fördern. Dass wir immer wissen, was unser Ziel ist, dass du unser Ziel bist, dir immer ähnlicher zu werden und auch in dir zu wachsen. Herr, wir möchten diesen Wunsch dir ganz besonders vorbringen, dass du aber auch uns in unserem eigenen Leben wachsen lässt, in unserem Glaubensleben, dass wir dieses Licht auch nach außen hin weitertragen können. Herr, wir bitten dich jetzt noch ganz besonders um diesen Tag, sei du bei uns. Führe und leite du uns auf allen unseren Wegen und schenke uns Ruhe und Kraft in deinen Armen. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.